Guten Morgen, Gemeinde Langfeld. Ich hoffe, es geht euch gut in der Vorweihnachtszeit, wo manchmal so viel Stress und so viel Hektik ist. Vielleicht hast du es auch heute Morgen so mit Ach und Krach geschafft, hier zu sein und sagst so, jetzt muss ich erstmal runterkommen und muss mal schauen, was heute hier so passiert. Ganz herzlich willkommen auch diejenigen, die zum ersten Mal da sind, die vielleicht auch zum ersten Mal zuschauen bei uns im Gottesdienst. Auch diejenigen, die regelmäßig zuschauen. Ich bin sicher, dass das, was wir gesungen haben in unserem letzten Lied, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, dass das das Entscheidende und das Zentrale ist für einen Gottesdienst. Im Gottesdienst geht es um Gott. Es geht um das, was er tut, was er an dir und an mir tun möchte. Es geht um denjenigen, der gekommen ist, um eine Beziehung zu haben mit Menschen, eine Beziehung zu haben mit dir und mir, der möchte, dass wir ewiges Leben haben, der möchte, dass wir auf ewig mit ihm zusammen sind, der möchte, dass wir ihn erleben. Und das ist auch mein Wunsch und das ist unser Gebet. Wir haben dafür gebetet, dass du und dass sie heute Jesus Christus erleben und dass heute Morgen eine Begegnung stattfindet mit dem Auferstandenen. Das geht, das kann man haben, das kann man erleben. Ich selber habe es erlebt, viele haben das erlebt auf der ganzen Welt und heute ist eine Gelegenheit dazu, um Jesus ganz neu zu begegnen. Und es sind so viele Wünsche, so viele Dinge da, die wir mitbringen in einen Gottesdienst. Und ich bete darum, dass Gott einen deiner Wünsche erfüllt, dass Jesus einen deiner Wünsche erfüllt. Und vielleicht ist ja der Wunsch heute, begegne mir neu. Ich möchte dich neu sehen, ich möchte neues Feuer haben, ich möchte eine neue Begegnung mit dir haben. Wenn noch Fragen da sind nach dem Gottesdienst, wir haben immer Zeit. Wir haben den Infostand, wo es Informationen gibt und sehr gerne können Sie auch das Kontaktformular nutzen, um uns zu schreiben. Wir kommen heute zu einem Thema, das sehr gut passt zu der Adventszeit, in der wir sind. Leider lässt sich das nicht weiterschalten, müsstest du erstmal machen. Wir kommen zu dem Thema, leben wir in der Endzeit. Was ist das für ein komischer Ausdruck? Ich höre den so am Arbeitsplatz selten oder irgendwo in der Nachbarschaft, dass jemand sagt, ja, also wir leben in der Endzeit. Das hörst du selten. Und die Frage ist, was ist damit gemeint? Worum geht es überhaupt? Diese Dinge werden wir heute Morgen uns anschauen. Wir werden einen kleinen Streifzug machen durch das, was Jesus sagt über diese Zeit. Und auch schauen, was es für mich, für dich bedeutet. Was auch immer die Endzeit ist und was auch immer das mit sich bringt. Advent bedeutet Ankunft. Und in der Adventzeit geht es nicht nur darum, auf diesen Jesus zu warten, der als kleines Kind kommt. Oder wie wir in einem Weihnachtslied singen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Das hat mit Advent nichts zu tun. Der Jesus ist schon gekommen vor 2000 Jahren als Mensch. Es geht darum, dass er nochmal kommen wird. Als König, als Richter, als derjenige, der regieren wird auf dieser Erde. Und das klingt ja irgendwie ein bisschen strange, ein bisschen komisch. Wieso will da einer regieren vom Himmel? Wir haben doch Regierungen, die hier auf der Erde sind. Wir schauen aber mal in das Wort Gottes hinein und sehen, was Gott geplant hat für diese Erde, was Gott geplant hat mit dir und mir und wie wir und in welcher Zeit wir leben. Hier hinter mir seht ihr schon was aufgebaut. Das ist ein klares Zeichen auf das, was passieren wird am 24.12. Ich möchte noch einmal dazu einladen, wir werden am 24.12. zwei Gottesdienste haben. Einmal mit dem Chor um 16 Uhr, da werden die Kinder mit dabei sein, da werden viele singen. Wir werden eine geniale Weihnachtszeit haben mit viel Weihnachtsmusik, mit einer guten Predigt und mit einer Möglichkeit, einfach das zu feiern, was Jesus getan hat, dass Jesus gekommen ist. Und um 23 Uhr einen Gottesdienst, der eine ruhige Weihnachtsanbetung haben wird und wo wir auch das Wort Gottes hören und wo wir einfach das, wo wir einmal Danke sagen, Jesus, gut, dass du gekommen bist. Ich weiß, dass viele gerne auch in einen späten Gottesdienst gehen und wir haben gedacht, wir nutzen das einfach mal, werden auch hier einen späten Gottesdienst um 23 Uhr anbieten. Leben wir in der Endzeit? Das ist eine gute Frage und wir wollen natürlich alles haargenau wissen. Also wenn dieser Jesus wiederkommt, wann kommt er wieder? Wie kommt er wieder? Was bedeutet das für mich? Und ein Prediger hat es mal so ausgedrückt, der hat gesagt, manchmal wünsche ich mir, der Bergdoktor zu sein. Der Bergdoktor, das ist jemand, der sich nur um einen Patienten kümmert, der in einer traumhaften Kulisse frühstückt, der die schwierigsten und die verrücktesten Krankheiten in 45 Minuten löst und hilft und nach 45 Minuten immer eine Antwort hat. Das passt ja auch so zur Predigt. Ne? Nach 45 Minuten brauchen wir eine Antwort und so gerne wäre ich manchmal der Bergdoktor. Wenn ich Politiker wäre, dann müsste ich auf diese Frage vielleicht antworten, ja, das kann man nicht so einfach sagen oder man muss das differenziert betrachten. Und deswegen wird meine Antwort heute sein, ja, vielleicht und ganz sicher. Und wir werden schauen, was das bedeutet und für welche Zeiten das zutrifft. Das Ende ist nah. Wir kennen solche Ereignisse auch aus den Medien, dass Menschen mit Schildern da stehen, demonstrieren oder auch ganze Gruppierungen sagen so, jetzt ist das Ende nah. Und das ist nicht ein Zeichen der Neuzeit, wird euch zeigen, dass das auch weit zurückgeht, dass immer wieder Menschen da waren, die gesagt haben, jetzt ist das Ende nah. Und so haben es auch zwei Pastoren gemacht, ein evangelischer Pastor, der Pastor Schmidt, und der katholische Pastor Müller. Die hatten eine Kirche, die direkt gegenüber der Straße war, und der Pastor Schmidt, der hat so ein Schild in den Garten der Kirche gehauen, direkt an der Straße, und darauf stand, das Ende ist nah. Und auf der anderen Seite war der Priester Müller, und der haute das Schild rein, und darauf stand, kehre um, bevor es zu spät ist. Und ein vorbeifahrender Autofahrer, der drehte die Scheibe runter, machte hier so und hat die beiden beschimpft und hat gesagt, ihr Spinner, ihr Fanatiker, ihr christlichen Fundamentalisten. Er gab Gas, fuhr um die Kurve und dann hörte man Reifen quietschen und dann hörte man es scheppern. Und dann meinte Pastor Schmidt zum Priester, hätten wir vielleicht doch besser geschrieben, Vorsicht, die Brücke ist eingestürzt. Wenn das immer so einfach wäre, so viele Menschen haben schon dieses Ende vorhergesagt. Sehr bekannt sind die ganzen Vorhersagen der Zeugen Jehovas. Die haben das dreimal gesagt. Die haben gesagt, dreimal kommt Jesus wieder, 1914, 1925 und auch 1975. Und wie wir sehen, der Weltuntergang ist noch nicht da und wir sind auch noch alle da. Da ist offensichtlich was schiefgelaufen. Was viele nicht wissen, ist, dass auch Luther in der Zeit dieser Türkenkriege dreimal das Ende der Welt vorhergesagt hat. Er hat 1532, 1538 und 1541 als das Ende der Welt vorhergesagt. Und auch vor ihm waren viele Menschen und soweit ich weiß, waren mindestens 119 Mal, wo das inzwischen irgendwo historisch belegt ist, dass Menschen das Ende der Welt vorhergesagt haben. Auch Papst Silvester, da war es so wie bei uns bei der Jahr 2000 Hysterie. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, als es um das Jahr 2000 ging. Die Atomkraftwerke werden in die Luft fliegen und ich weiß nicht, alles Mögliche wird schiefgehen. Das Leben wird zum Erliegen kommen und es wird alles schlimm und die Flugzeuge stürzen ab. Und dann hat man nach Neuseeland geguckt, wo dann die Zeitumstellung war. Werden die Computer durchhalten? Naja, und dann, als es in Australien angekommen war und immer noch die Welt stand, dann hat man gedacht, okay, es wird wohl gut gehen. Und so war es auch. Der Silvester hat gesagt, am 31.12.999 wird die Welt untergehen, weil dann kommt das Jahr 1000 und dann ist alles vorbei. Und so etwas gibt es immer wieder. Auch in der Neuzeit haben wir solche Dinge. Ihr erinnert euch vielleicht auch an diese ganz in den Medien dann immer wieder ausgeschlachteten Dinge, wo der Radioprediger Harold Camping die Entrückung und das Ende der Welt vor kurzem erst vorhergesagt hat. Er hat das alles genau ausgerechnet und dann hat er festgestellt, naja, das klappt dann nicht. Dann hat er nochmal einen Termin gegeben und jetzt hat er gesagt, er wird nie wieder einen Termin sagen. Und ich glaube, das ist eine sehr weise Entscheidung. Das hat uns doch bestimmt auch was zu sagen. Wenn 119 Mal diese Dinge vorhergesagt werden und nicht eintreten, dann muss man sich doch fragen, kann man das überhaupt vorhersagen? Das Schlimme dabei ist, dass die Auswirkungen, so lustig das jetzt klingt, dass die Auswirkungen katastrophal sind. Bei ihm zum Beispiel, der das so vorhergesagt hat, da haben die Gläubigen ihre Arbeit gekündigt, ihre Mietverträge. Teilweise haben sie ihre Ehepartner verlassen, die nicht gläubig waren und haben gesagt, so, ich muss mich jetzt auf das Kommen des Herrn vorbereiten. Manche haben sogar sich umgebracht und eine Mutter wollte ihre zwei Töchter und dann sich selber umbringen und ist in letzter Sekunde daran gehindert worden. Und solche Dinge erleben wir im Laufe der Jahrhunderte immer wieder, dass Menschen etwas vorhersagen und dann Angst und Schrecken sich einsetzt. Und deshalb ist doch die Frage, hat das was mit Angst und Schrecken zu tun, wenn wir über diese Endzeit reden, über die letzten Tage dieser Welt? Oder ist es etwas, was uns Mut macht, was uns aufblicken lässt, was uns Hoffnung gibt? Ein Ende klingt nie gut, das muss ich zugeben, aber zum Glück haben wir die Bibel und wir glauben hier in dieser Gemeinde an die Bibel und diese Bibel ist das Wort Gottes, es ist lebendig, es ist schärfer als jede Waffe dieser Welt und es dringt durch und vor allem, es hat eins, es ist allgemeingültig und es ist ewig gültig. Jesus sagt, meine Worte werden nicht vergehen, aber Himmel und Erde werden einmal vergehen. Aber was bleibt, ist das Wort Gottes. Und deshalb wollen wir in das Wort Gottes hineinschauen. Und Jesus hat diese Frage nach dem Ende der Zeit so gar nicht beantwortet und hat gar nicht gesagt, wann er wiederkommt. Er hat das sogar scharf zurückgewiesen. Sondern wir wollen einmal schauen in Matthäus 24. Das ist die größte Prophetie, die wir im Neuen Testament finden, die Jesus gegeben hat. Das ist seine größte und längste Prophetie, die einen unglaublich langen Zeitraum abdeckt. Und ich werde erstmal bis zum Vers 14 lesen, dass wir mal so ein bisschen den Zusammenhang bekommen und ich möchte dann kurz darauf eingehen. Als Jesus das Tempelgebäude verließ, zeigten seine Jünger ihm die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel gehörten. Doch er sagte zu ihnen, seht ihr dieses Gebäude, ich versichere euch, sie werden alles zerstört werden, sodass kein Stein auf dem anderen bleibt. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, wann wird das alles geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Jesus antwortete ihnen, lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang sein. Der Anfang der Schrecken, der auf euch zukommt. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden und auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, der wird gerettet werden. Und die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker es hören und dann erst wird das Ende kommen. In den weiteren Versen bis zu Vers 32 finden wir noch viele Ereignisse, die genannt werden und die uns alle in der Offenbarung oder ein anderer Begriff für das Buch der Offenbarung ist auch Apokalypse, die in diesem Buch beschrieben werden. Ich möchte die jetzt einmal auslassen und mich im Wesentlichen auf das konzentrieren, was Jesus hier sagt, und noch das Ende dieses Kapitels ab Vers 32 mit euch lesen. Lernt vom Feigenbaum, wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass euch jemand das sagen muss oder euch das sagt. Wenn ihr also seht, dass alle diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohns vor der Tür steht. Und in Vers 36, niemand kennt den Tag oder die Stunde, an dem diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. In Vers 37, und wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zu den Zeiten Noahs. In den Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien, Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Und der letzte Vers, deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Ein sehr spannender Text, auch sehr gut zu lesen, aber schlecht zu verstehen, weil da so viele Dinge aufgezählt werden, die uns verwirren, und manches erkennen wir wieder und von manchem glauben wir, ja, das ist genau das und jetzt haben wir das erkannt und jetzt können wir genau sagen, was ist. Und wenn man dann mal eine Weile weiterlebt, dann kommen da wieder Fragezeichen und wir fragen uns, ja, war das jetzt wirklich das oder hat Jesus doch etwas anderes damit gemeint? Die Jünger stellen im Wesentlichen vier Fragen. Das eine geht um, wir haben diese Begebenheit auch in Markus-Evangelium im Kapitel 13 und auch in Lukas 21, und diese drei ergänzen sich. Und wenn wir die zusammen lesen, dann hat man ein volles Bild von der Prophetie, die Jesus gegeben hat über die zukünftigen Dinge. Und hier sehen wir, dass diese Ankündigung der Zerstörung des Tempels ein Schock für die Jünger war. Die haben ihm den Tempel gezeigt und dann sagt Jesus, ja, das sieht alles toll aus, aber es kommt die Zeit, da wird kein Stein mehr auf dem anderen sein. Im Gegenteil, selbst eure Nation wird zerstreut werden unter alle Völker. Und da haben die Jünger natürlich berechtigt die Frage gestellt, kannst du uns denn auch sagen, wann das ist, damit wir ein bisschen Bescheid wissen? Also wann wird die Zerstörung des Tempels sein? Was werden die Zeichen dafür sein? Und was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Und was sind die Zeichen des Weltendes? Und ich möchte uns einmal so diese Zeitspanne kurz zeigen, bevor ich dann darauf auf diese Fragen eingehe. Die Frage ist ja, die die Jünger stellen, wo stehen wir auf der Zeitlinie? Und die Frage, die alle stellen, ist immer, wo sind wir gerade? Wie viel Uhr ist es? Ist es 11:45? Ist es 10:12? 11:55? 11:12? Wann wird Jesus wiederkommen? Ich weiß, dass ich zu der Zeit, als ich im Kindergottesdienst war, immer wieder gehört habe, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Jesus kommt bald wieder. Heute hören wir das nicht mehr oft. Und die Frage ist, ja, haben wir die Uhr jetzt zurückgedreht oder ist sie einfach unbemerkt weitergelaufen? Wo sind wir auf dieser Zeitlinie? Jesus kam, und das rechnen wir in unserer Zeitlinie mit dem Jahr Null, kam auf die Erde als Mensch. Und seitdem läuft unser Kalender weiter. Und im Laufe dieses Kalenders, im Laufe der Jahre, sagt Jesus, ich werde wiederkommen, so wie ihr mich in den Himmel habt fahren sehen, sagte er zu seinen Jüngern. Und überall in der Bibel finden wir, dass Jesus wiederkommt. Aber nicht nochmal geboren als ein Baby, sondern er kommt als derjenige, der sein Reich aufbaut, der sein Königreich aufbaut. Und wir hören, habt ihr vielleicht diesen Begriff schon mal gehört, tausendjähriges Reich. Jesus wird 1000 Jahre in Frieden auf dieser Erde regieren. Und Jesus beschreibt in dieser Prophetie, die er hier bringt, einen sehr, sehr langen Zeitraum. Dieser Zeitraum bis zu seinem Kommen und das, was danach kommt, das beschreibt er. Und ich habe das hier noch einmal so kurz aufgezeichnet. Das erste Kommen Jesu als Mensch im Jahr Null. Und dann wird irgendwo dazwischen wird die Wiederkunft Jesu sein für die Gemeinde. Jesus sagt auch, ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus wird wiederkommen und seine Gemeinde holen. Das wird aber unbemerkt sein für die Welt. Da werden Menschen plötzlich, das Wort Gottes sagt uns das im Thessalonicher und an vielen anderen Stellen, plötzlich wird Jesus da sein und er wird diejenigen, die zu ihm gehören, zu ihm hinbringen. Und das ist gut, zu Jesus zu gehören. Du musst zu Jesus gehören, damit er dich mitnimmt. Das ist wie die Braut und der Bräutigam. Der Bräutigam nimmt nur seine Braut mit, niemand anderen. Das wäre schlecht, wenn er andere mitnimmt. Deshalb sagt die Bibel, wir sind die Braut von Jesus Christus, wenn wir zu ihm gehören. Und du kannst zu Jesus gehören, wenn du ihn annimmst. Wenn du zu seinem Kreuz kommst und sagst, Jesus, ich weiß, dass ich diese Erlösung, die du gebracht hast, du als Mensch gekommen bist, gestorben bist, auferstanden bist, meine Schuld vergeben hast, das brauche ich. Darin steckt die ganze Kraft, darin steckt das Evangelium, darin steckt unser Heil. Aber Jesus wird wiederkommen und in dieser Zeit zwischen seinem ersten Kommen und dem zweiten Kommen holt er die Gemeinde Jesu Christi. Und dann sagt die Bibel, wenn derjenige weg ist, der den Antichristen aufhält, dann wird der Antichrist, der gegen Christus ist, der behauptet, er sei Gott, der wird sich offenbaren und sichtbar werden. Und da beginnt eine Zeit, von der die Bibel sagt, sie ist die Zeit der großen Trübsal oder es gibt so viele Begriffe, der Tag des Herrn und so ganz viele Dinge, eine Zeit der Rache Gottes und da sind so viele, viele Begriffe dafür und diese wird 7 Jahre dauern. Und danach wird Jesus kommen, wiederkommen, für alle Menschen sichtbar und ein 1000-jähriges Reich aufrichten. Und danach wird das Endgericht sein und die Ewigkeit, die wir mit Jesus zusammen verbringen werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt Jesus und holt seine Gemeinde und wann kommt Jesus wieder und diese große Trübsal beginnt, also diese Zeit, wo das Ende kommt. Und Jesus nennt uns einige Zeichen. Er sagt, ich sag euch das nicht, ich weiß es hier selber nicht auf der Erde, aber es gibt Zeichen dafür und diese Zeichen sind die Zerstörung des Tempels, die Zerstreuung Israels, die Sammlung Israels aus allen Nationen. Israel war zerstreut auf alle 5 Kontinente und ist inzwischen wieder ein Staat. Und das erleben wir in unserer heutigen Zeit. Da werden Kriege sein, und zwar nicht nur Kriege, lokale Kriege, sondern die Worte, die Jesus hier gebraucht, er sagt, die Machtblöcke der Welt werden gegeneinander antreten. Und es sind Kriege, die weltumspannend sind. Es werden Revolutionen sein, Terrorismus, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Verfolgung, Verführung und Ungerechtigkeit und Menschen, die den Glauben loslassen, die vom Glauben abfallen, in großer Zahl. Alle diese Ereignisse finden auf dieser langen Zeitlinie statt. Und das erste Ereignis war die Zerstörung des Tempels. Nachdem Jesus das gesagt hatte, da dauerte es nicht lange. Wenn wir sagen, das war so ungefähr 33 nach Christus, dann war schon 69 und 70, da waren schon die Römer da und haben alles dem Erdboden platt gemacht. Und es dauerte dann auch noch einige Jahre und dann ist endgültig Israel zerstreut worden über die ganze Welt. Und es war nicht mehr gesehen, es war kein Staat, nichts. Und 1882 begannen die Juden, die überall auf der Welt waren, mit ersten Landkäufen. Und wenige Jahre später, 1948, wurde der Staat Israel ausgerufen. Hier erfüllt sich etwas, was Jesus vorhergesagt hat. Er sagt, ihr werdet zerstreut werden. Und er sagt auch, wenn der Feigenbaum reif wird, wenn ihr gesammelt werdet, da sind so viele Stellen im Neuen und im Alten Testament, die ich heute gar nicht alle sagen kann, das wurde alles vorhergesagt. Und wir erleben das. Weltumspannende Kriege. Ich meine, wir haben nicht den 17. Weltkrieg hinter uns, sondern den 1. und den 2. Und das ist noch gar nicht so lange her. 1918 und dann danach. Und genau in dieser Zeit wo diese zwei Weltkriege stattfinden, ist auch Israel gesammelt worden von überall her. Diese Ereignisse häufen sich. Dann häufen sich andere Dinge. Und ich möchte die jetzt gar nicht so detailliert bringen, weil das Ganze einfach zu weit führt. Ich könnte jetzt genau darlegen, wie die Erdbebenrate hochgeht, wie das hochgeht seit Aufzeichnungen. Nehmen wir einfach zur Kenntnis, und wenn du deinen Fernseher anschaltest, dann weißt du, was in der Welt abgeht. Du weißt, dass Terrorismus da ist, dass das allgegenwärtig ist, dass die Angst vor Terrorismus bis in unserem Land ist, sodass wir sagen, wir brauchen auch diese Flüchtlinge alle nicht, weil die bringen ja den Terrorismus mit sich. Und ich bin so froh, dass wir diese Menschen annehmen, dass wir diesen Menschen dienen, dass wir sie nicht nach Hause schicken, sondern dass wir uns ihrer annehmen. Und diejenigen aus unserer Gemeinde, die dort einen Dienst tun, die tun einen Dienst an Jesus. Nehmen Menschen auf, die zu Hause brutal gefoltert werden, die deren Familien auseinandergerissen werden, wo schlimmste Dinge sind. Und ihr wisst es, die Schulen werden einfach platt gemacht, Menschen werden entführt, und das sind nur Bruchteile der Informationen, die wir hören. Wir hören nur das, was wir hören sollen. Die Realität ist meist noch viel, viel, viel schrecklicher. Jesus sagt, all das wird kommen, und deshalb erschreckt nicht, sondern das ist ein Zeichen für euch. Und was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für dich und für mich? Jesus beantwortet nicht die Frage, wann er wiederkommt, aber er sagt, es ist ein Feigenbaum da, der grün wird. Und wenn dieser Feigenbaum grün wird, dann wisst ihr, dass der Sommer vor der Tür steht. Und wenn wir hier jetzt diese Zeitlinie betrachten noch einmal, dann haben wir hier viele Jahrhunderte, wo scheinbar nichts geschah. Und jetzt auf einmal leben wir in einem spannenden Zeitalter, in einem Zeitraum, in einem Jahrhundert, wo viele dieser Dinge Stück für Stück sich einstellen. Wo wir sind, ob wir schon kurz davor sind oder ob da noch eine Weile ist, das können wir nicht sagen. Das sagt Jesus auch nicht, aber wir können die Zeichen der Zeit deuten und sagen, wir sind auf jeden Fall schon ein großes Stück auf dieser Linie unterwegs. Und wir sind dabei, das Ende dieser Linie zu erreichen. Wir sind auf diesem Weg. Und das gibt Jesus im Grunde seinen Jüngern mit und sagt, beobachtet das und wisst, dass ihr da an diesem Zeitpunkt oder an diese Dinge kommen werden. Ob das im April 2015 sein wird, wann Jesus wiederkommt, oder im Jahr 2032 oder gar erst im Jahr 2278, das wissen wir nicht. Aber ich weiß eins, dass wir in einer Zeit leben, wo viele dieser Dinge, die Jesus sagt, sich erfüllen und dass der Feigenbaum grün geworden ist. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, was tun wir mit dieser Information? Auch Jesus gibt am Ende dieser Prophetie klare Anweisungen an seine Jünger. Und er macht im Grunde zwei Anweisungen. Er sagt, seid wachsam, betet und seid bei eurer Arbeit. Seid treu in eurer Arbeit. Ich möchte noch den Petrus lesen aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 10, und auch danach geht es weiter, aber die werde ich der Zeit halber nicht vorlesen. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt oder da, wo alles zum Ende kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott in so vielfältiger Weise schenkt. Das Ende der Dinge ist nah. Die Bibel ist nicht so deutlich in dem Punkt, dass genau wann Jesus wiederkommt und wann dieser Punkt ist. Aber sie ist sehr deutlich in dem Punkt, dass unser Leben ein Ende hat. Und dass wir nur sehr begrenzt auf dieser Erde leben. Und dass unser Ende als Individuen, als Menschen nah ist. Da ist die Bibel sehr deutlich. Das Wort Gottes sagt, unser Leben ist wie ein Hauch, wie ein Dampf, der im Laufe der Geschichte mal eben da ist. Wie eine Blume, die heute blüht und morgen schon verwelkt ist. Und deshalb sagt uns das Wort Gottes, Herr, lehre mich, dass ich darüber nachdenke, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Und wir sind aufgefordert, auch hier, wenn wir diese Zeit betrachten, klug zu werden, besonnen zu werden, wachsam zu sein. Und ich denke, wenn ich so in unsere Umgebung hineinschaue, in unsere Gesellschaft hineinschaue, dann ist die alles andere als wachsam. Dann ist die alles andere als dabei. Da ist niemand, der sagt, ja, Jesus kommt wieder. Wir in unserer Gemeinde und auch in vielen anderen Gemeinden reden so wenig von dem, dass Jesus wiederkommt und was das für uns bedeutet. Und der Petrus sagt uns das. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid deshalb wachsam. Eine klare Sicht ist notwendig. Das Erste, was er hier sagt, ist, sei nüchtern, sei diszipliniert, damit du beten kannst. Und wenn wir beten, dann eröffnen wir uns die Sicht auf das, was wirklich wichtig ist, auf das Ewige. Nicht nur auf das Sichtbare, auf das Zeitliche, was gerade passiert, was uns gerade in Angst und Schrecken bringen will, sondern es eröffnet dir die Sicht auf Gott. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Fokussieren wir uns auf unsere Beziehungen. Wie ist das mit deinen Beziehungen? In deiner Ehe, zu deinen Mitmenschen, in deiner Beziehung zu Gott? Beziehungen sind zu Menschen und zu Individuen, die ewig sind. Wir alle hier sind ewig. Wir sind einmal gekommen und wir werden nicht mehr aufhören. Wir werden eine Ewigkeit verbringen. Jeder von uns wird eine Ewigkeit verbringen. Und es gibt Menschen, die werden ihre Ewigkeit bei Gott verbringen. Das sind alle die, die gesagt haben, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Ich nehme deine Gnade, deine Vergebung an. Und es gibt Menschen, die ihre Ewigkeit außerhalb von Gott verbringen. Eine ganze Ewigkeit lang. Und das sind die Menschen, die gesagt haben, Gott, ich brauche dich nicht, ich komme alleine klar, ich schaffe es schon, meine Werke reichen aus, um am Ende vor dem lebendigen Gott zu stehen und zu sagen, guck mal, hier, ne, die Waage ist so gut, meine guten Taten überwiegen. Gott sagt, wir alle sind Sünder und haben keinen Anteil an der Herrlichkeit Gottes und wir sind erlösungsbedürftig. Und der Petrus weist uns hier darauf hin, dass wir eine Liebe brauchen zueinander, so wie die Bibel es sagt. Und diese Liebe wird dazu dienen, dass auch die vielen Verfehlungen, die vielen Sünden, die wir begehen, dass sie zugedeckt werden. Und dann sagt er weiter, jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott empfangen hat. Wir nehmen diesen Vers so gerne aus dem Zusammenhang, also ich mache das immer gerne, und sage, du sollst Gott dienen mit der Gabe, die du von ihm bekommen hast. Gott hat was vor mit deinem Leben. Gott möchte, dass du einen Unterschied machst. Gott möchte, dass du nicht so lebst wie alle anderen Menschen, sondern dass du so lebst, wie Jesus es will, dass du ihm nachfolgst, dass du seine Worte, seine Liebe, seine Gastfreundschaft, alle diese Dinge hinausträgst. Das möchte Gott. Aber das steht ganz klar hier auch in diesem Zusammenhang mit dieser letzten Zeit, mit dieser Endzeit, in der wir leben. Wir können unsere Beziehungen verbessern und als Gemeinde kannst du Beziehungen nur haben oder wir als Gemeinde, weil wir dafür viel zu groß sind, als dass wir hier Beziehungen leben könnten in unseren Kleingruppen. Und Gott dienen kannst du an vielfältiger Stelle. Das muss nicht ein Dienst im Gottesdienst sein. Das kann ein Dienst im Gottesdienst sein. Aber da ist deine Familie. Da sind die Menschen, die Gott dir in den Weg legt. Das sind deine Kinder. Das sind deine Eltern. Das sind Freunde, Bekannte. Und ihnen sollen wir dienen mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Gott hat dir eine Bestimmung gegeben. Gott hat dir etwas mitgegeben und du bist ein Vehikel seiner Begabung und seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Fürsorge, all dieser Dinge, die hat Gott in dich hineingelegt. Ich möchte, dass jeder hier in dieser Gemeinde seine Berufung herausfindet und weiß, ich habe einen Auftrag von Gott. Und das klingt jetzt immer so hochtrabend, als erst ein Engel kommen muss. Aber durch deine Begabung hat Gott dir etwas gegeben, etwas sehr Einzigartiges, was wahrscheinlich niemand anders hat. Und das macht dich zu einem Instrument für diese Gaben. Und wenn du dich mit Technik auskennst, da kannst du hier im Technikteam sein. Wenn du gerne mit Kindern zu tun hast, kannst du im Kinderdienst sein. Wenn du gerne etwas mit Musik machst, kannst du in einen der Chöre gehen oder anderweitig etwas machen. Wenn du gerne Menschen hilfst und Gemeinschaft hast. Wir haben ein Flüchtlingsteam. Wir haben eine offene Jugendarbeit, wo wir Menschen dienen. Wir haben so viele Bereiche. Man kann auch hier an der Tür stehen und Menschen begrüßen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Was ist deine Möglichkeit? Was ist deine Berufung? Wir leben in einer so spannenden Zeit, in einer Generation, wo die Weltbevölkerung exponentiell angestiegen ist. Es gab lange Zeit unter 1 Milliarde Menschen und jetzt haben wir 7 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde sind. Und all das in wenigen Jahren. Und unter diesen Milliarden Menschen sind so viele, die Jesus annehmen. Wisst ihr, dass in China jeden Tag 35.000 Menschen ihr Leben Jesus geben? Dort sind bereits 9,8% der Menschen Christen. In einem Land, wo die Christenheit ausgerottet werden sollte, wo sie umgebracht, gefoltert, eingesperrt wurden, verschleppt wurden, umgesiedelt wurden in die kalten Gebiete, die Eltern getrennt wurden von ihren Kindern, Väter umgebracht wurden. Dort sind 9,8% Christen. Wisst ihr, wie viele Christen wir in Deutschland haben, die wiedergeboren sind? 1%, wenn es hochkommt. 1%. Und wir sehen wie die Liebe erkaltet in den einen und auf der anderen Seite das Evangelium gepredigt wird auf der ganzen Welt und ganz viele Menschen Jesus annehmen. Noch nie gab es so viele Christen, wie jetzt gerade im Moment auf der Erde leben. Wir haben jetzt mehr Christen, als jemals zuvor gelebt haben. Der Islam wurde ungefähr 700 nach Christus gegründet. Und über die Jahrhunderte hinweg hat sich kaum jemand bekehrt. Jetzt, in den letzten 12 Jahren, kehren sich 7 Millionen Menschen aus dem Islam zum Christentum. Jedes Jahr. Jedes Jahr bekehren sich so viele. Wir leben in einer Zeit, wo es greifbar wird, das, was Jesus sagt. Und das Evangelium wird gepredigt werden der ganzen Schöpfung, allen Menschen, bis an das Ende der Erde. Wir leben in dieser Zeit. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wir können diese ganzen negativen Dinge sehen, diese ganzen schwierigen Dinge sehen. Wir können uns darauf konzentrieren und sagen, ja, was wird damit und was wird hiermit? Und Jesus sagt uns eins, seid bereit. Nach seinen Worten, nach dieser Prophezeiung, kommen 7 Gleichnisse in Matthäus 24 und 25, wo er immer sagt, seid bereit, seid wachsam, sei dabei, wenn ich komme, sei dabei. Welche Art von Mensch möchtest du sein? Wenn wir in der Adventszeit leben, fordert Jesus uns auf, diesen Advent wirklich Realität werden zu lassen. Nicht nur diese 4 Wochen vor Heiligabend, sondern dein ganzes Leben hindurch. Advent zu feiern und zu sagen, Jesus, du kommst wieder. Du kommst wieder, du wirst deine Gemeinde holen. Wir wissen nicht wann. Da wissen wir wirklich nicht. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Da muss nichts mehr eintreffen. Er kann wiederkommen und die ganze Gemeinde zu sich holen. Und dann treffen diese Ereignisse ein, die wir in der Offenbarung lesen, wo ganze Kapitel voll sind mit Schreckensdingen, bis dann Jesus wiederkommt und sein Reich aufbaut. Aber in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt, fordert er uns auf, mit unseren Talenten, mit dem, was wir haben, zu arbeiten. Er fordert dich auf, wachsam zu sein und auf ihn zu warten. Und das zu tun, was der Petrus uns hier sagt. Diene dem anderen mit deiner Gabe, sei wachsam und besonnen und bring die Liebe jedem Einzelnen. Und wenn wir weiterlesen, dann lesen wir dort, dass wir unser Leben heiligen sollen, dass wir unser Leben dem Herrn weihen sollen. Und ich möchte dich fragen, hast du diese Liebe in deinem Leben? Hast du überhaupt Jesus in deinem Leben? Wenn Jesus wiederkommt, bist du dabei? Das ist doch eine gute Frage, eine sehr berechtigte Frage. Und ich kann dir zu Hause und auch hier sagen, es gibt einen Weg. Komm in Beziehung mit dem lebendigen Gott. Sieh ihn nicht nur als einen Gott an, der irgendwo da im Himmel ist und der sich anscheinend um nichts kümmert, dem alles egal ist, an dem alles vorbeigeht. Gott ist nicht mal dein Haar egal. Er hat alle deine Haare gezählt. Und glaubst du, dass es ihm egal ist, dass irgendwo Menschen im ertrinken, weil sie übersetzen wollen? Dass Menschen, die entführt werden und in diese Terrorgruppen hineinkommen, meinst du, Gott sind diese Menschen egal? Gott ist dein Leben nicht egal, mein Leben nicht egal. Und er möchte auch nicht, dass dir die anderen egal sind. Und deshalb sagt uns Jesus alles das. Er sagt, all diese Dinge kommen, aber habt bitte keine Angst, sondern schaut auf und wisst, dass eure Erlösung nahe ist. Seid bereit. Das ist die Kernbotschaft immer unter diesen ganzen Prophetien, den ganzen Gleichnissen, die ihnen folgen. Sei bereit und nicht berechne dieses und jenes und ich kann noch ein bisschen, weil das ist ja noch nicht eingetreten. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, bist du bereit? Ich denke, wir wollen einfach nochmal eine Zeit haben miteinander. Jörg hat ein Lied vorbereitet und ich denke aber, Stefan, dass wir vielleicht nochmal dieses Mittelpunkt, weil darum geht es einfach, Mittelpunkt zu sein. Und wenn du in diesem Lied einfach sagst, ich möchte mich neu ausrichten, ich merke, da ist in meinem Leben was nicht in Ordnung, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann komm einfach während dieser Zeit nach vorne und ich werde von hier vorne für dich beten, ohne persönlich dir so die Hände aufzulegen, einfach von hier vorne, werde einfach so mit dir beten, komm einfach nach vorne, wer das möchte und sag, ich möchte gerne neu Jesus begegnen, ich möchte neu ihn erleben, möchte neu diese Liebe weitergeben. Ich sehe da Felder in meinem Bereich, die ich nicht bearbeitet habe. Lasst uns es tun und das ist ein guter Moment, das ist ein guter Morgen, um Jesus Christus neu zu begegnen. Diene deinem Gott, solange es noch geht. Die Bibel sagt, es kommt die Nacht, wo keiner mehr was tun kann. Und an der Stelle, da möchte ich nicht sein, sondern ich möchte mit dir bei denen sein, die im Licht sind und die das Licht weitergeben.